Die motorischen Probleme sind so diese Hauptauffälligkeit, die einem erstmal bekannt sind. Die Vorboten können allein schon anhand der Symptomatik Jahre bis Jahrzehnte vorher bestehen. So neu ist die Überlegung nicht, dass der Darm hier eine Rolle spielen könnte. In dem Prozess bei Morbus Parkinson geht diese Substantia nigra kaputt. Dann gibt es einen Mangel an Dopamin.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Parkinson gilt bis heute vor allem als Erkrankung des Gehirns. Typisch sind Zittern, verlangsamte Bewegungen und auch Muskelsteifigkeit. Das eigentliche Problem dabei, wenn diese Symptome auftreten, dann sind oft bereits große Teile bestimmter Nervenzellen verloren gegangen. Heißt, für eine frühe Behandlung ist das natürlich extrem ungünstig. Doch genau hier könnte sich gerade ein völlig neuer wissenschaftlicher Blick öffnen. Denn immer mehr Studien deuten darauf hin, dass Parkinson möglicherweise deutlich früher beginnt. Und zwar nicht zuerst im Gehirn, sondern im Darm. Forscher haben jetzt Veränderungen im Darmmikrobiom entdeckt, die sich bereits bei Menschen zeigen könnten, die noch völlig gesund wirken, aber ein erhöhtes Risiko für Parkinson in sich tragen. Besonders spannend, bestimmte Darmbakterien, entzündliche Prozesse und auch Veränderungen der Darm-Hirn-Achse scheinen eng mit frühen Krankheitsmechanismen verbunden zu sein. Die Fragen, die sich daraus ergeben, entsteht Parkinson also möglicherweise teilweise im Darm? Welche Rolle spielen Entzündungen, das Mikrobiom und unser Nervensystem? Und könnten Stuhlproben oder Darmmarker irgendwann tatsächlich helfen, Parkinson Jahre früher zu erkennen? Das wollen wir besprechen in dieser Episode. Hier sind die Health Nerds. Herzlich willkommen an unseren Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, wir müssen einmal kurz auch für diejenigen, die vielleicht Parkinson so bewusst noch nicht wahrgenommen haben. Es ist eine Krankheit, die glücklicherweise nicht so weit verbreitet ist, dass es, ich in meinem Umfeld zum Beispiel kenne niemanden, der das hat. Ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist, aber es gibt natürlich einige prominente Beispiele. Der Held meiner Kindheit, meiner Jugend, aus den Zurück in die Zukunft Filmen. Michael J. Fox, der leidet seit vielen, vielen Jahren an dieser fiesen heimtückischen Krankheit. Ich glaube, er ist somit das prominenteste Beispiel, jedenfalls so in meiner Wahrnehmung. Aber gib uns mal einen Einblick. Parkinson, wie groß ist dieses Thema? Betrifft es eine sehr kleine Gruppe oder doch mehr als man denkt? Gib uns mal so einen Einblick in diese fiese Krankheit.
Ja, ich musste gerade schon einmal die Augenbrauen hochziehen. Es betrifft nicht so viele. Dann muss man sich, wenn wir uns die Daten einmal aktuell anschauen, jetzt gerade auf Deutschland beispielsweise bezogen, reden wir doch von 300.000 bis 400.000 Betroffenen. Natürlich gibt es in der Wahrnehmung, wie viele Parkinson-Patienten begegnen einem unter Umständen, natürlich auch Unterschiede. Jetzt kann ich sagen, natürlich im Praxiskontext ist das immer noch mal durchaus ein Thema. Und wir sehen natürlich unterschiedliche Ausprägungen. Der spannende Teil hast du gerade auch schon in der Einführung eigentlich zu dem Thema gesagt. Das heißt, man beschäftigt sich nicht unbedingt automatisch mit Parkinson. Ich hoffe, dass auch viele in dieser Episode mit reinhören, weil es so ein spannendes Thema ist, auch auf unterschiedlichen Ebenen, selbst wenn es einen noch nicht betrifft. Und wenn wir uns diese Prognose mal anschauen, also es gibt ja die Möglichkeit, epidemiologische Daten mit der Entwicklung auch zu prognostizieren. Also wo geht die Reise unter Umständen wirklich einmal hin? Und wir gehen also bis in die 2050er Jahre eher um einen Anstieg von über 100% aus. Und dann haben wir weltweit etwa 25 Millionen betroffene Menschen. Und nochmal, das gucken wir uns heute im Detail nochmal mit an, die Entwicklung ist natürlich nochmal so eine Frage, wann setzt das unter Umständen schon frühzeitig ein? Welche Risikogene gibt es unter Umständen dabei, die hier eine Rolle spielen können? Das heißt auch nicht, wenn man die dann hat, dass man automatisch Parkinson bekommt. Auch das ist eine spannende Erkenntnis daraus. Aber die Vorstellung, diese Vollausprägung, sprich, du hast es gesagt, diese Bradykinese, also diese Bewegungsarmut, den Tremor, diesen grobschlägigen Tremor, den man vielleicht kennt, die veränderte Mimik, Sprachveränderung und dann passiert ja noch mehr im Gehirn als motorische Veränderungen. Und das ist auch sehr spannend. Auch frühe Symptome, die eine Rolle spielen, die erstmal vielleicht gar nicht mit Parkinson assoziiert sind. Oder für einen selbst, wo man noch nicht drauf kommt. Also sie sind durchaus damit assoziiert. Aber man hat vielleicht noch keinen Zusammenhang in dem Kontext. Und von daher haben wir natürlich auch perspektivisch das durchaus als ein Thema unserer Volksgesundheit.
Ja, krass. Also muss ich tatsächlich revidieren. Hätte ich nicht gedacht, dass es, also du hast ja gesagt, 300.000 etwa in Deutschland. Ich dachte, das wäre eine viel, viel kleinere Zahl. 400.000 sogar, ja. Also ich hätte vielleicht gesagt 5.000, 10.000 Leute. Also ich hätte es viel, viel geringer eingeschätzt. Also insofern ein großes, ein wichtiges Thema. Und natürlich hast du vollkommen recht, diese extreme Ausbildung dieser Krankheit ist natürlich dann schon ein Endstadion sozusagen oder ein fortgeschrittenes Stadion. Es wird wahrscheinlich auch viele geben, die diese Krankheit in sich tragen, mit vielleicht leichteren Symptomen, die vielleicht auch, sagen wir mal, öffentlich nicht so sichtbar sind. Deswegen ist vielleicht meine Wahrnehmung da ein bisschen verzerrt. Also ich bitte das zu entschuldigen. So, jetzt wollen wir natürlich diese Krankheit ein bisschen besser verstehen. Gib uns doch mal einen Einblick. Was passiert bei Parkinson? Was funktioniert nicht mehr richtig? Warum haben Betroffene diese motorischen Probleme?
Genau, also die motorischen Probleme sind so diese Hauptauffälligkeit, die einem erstmal bekannt sind. Um das zu versuchen, in die Hirnphysiologie da einmal etwas einzusteigen, Bewegung, die bei uns so im Körper abläuft, funktioniert ja nicht einfach nur so, dass wir an eine Bewegung denken, sondern wir kennen viele Bewegungsabläufe, ob nun gehen, aufstehen, Bewegungen im Alltag, die häufig ja fast unterbewusst ablaufen. Und da spielen natürlich verschiedene Hirnareale eine ganz wichtige Rolle in der Funktionsweise. Und bevor wir jetzt die kompletten Basalganglien einmal durchgehen mit Striatum und verschiedenen Hirnstrukturen, begrenzen wir uns einmal auf eine Struktur, die bei Morbus Parkinson besonders betroffen ist. Und das ist die sogenannte Substantia nigra, ein bestimmter Teil davon, pars compacta, so wird es quasi mit eingeteilt. Substantia nigra, wenn wir das übersetzen, eine Substanz, die schwarz ist. Wo kommt das her? Wir haben hier bestimmte Strukturen, Neuronen und sogenanntes Neuromelanin. Also ne, Melanin kennen wir in der Haut. Wenn die Haut sich braun färben kann, ist nochmal etwas anderes. Aber diese dunkle Struktur lässt darauf deuten, dass hier in diesen Neuronen eine hohe Aktivität stattfindet mit einem Neurotransmitter, den viele schon mal gehört haben, nämlich Dopamin. So, und viele würden jetzt sagen, ja, Morbus Parkinson hat auch irgendwas mit Dopamin zu tun. Und das stimmt. Die Neuronen in der Substantia nigra produzieren Dopamin und regulieren quasi Bewegungsabläufe. Es gibt dann unterschiedliche Dopaminrezeptoren. Die einen sind eher bewegungsbeschleunigend, die anderen bewegungshemmend. Mhm. So, und vereinfacht ausgedrückt heißt es, in dem Prozess bei Morbus Parkinson geht diese Substantia nigra kaputt. Dann gibt es einen Mangel an Dopamin und die Aufgabe der gezielten Dopaminausschüttung in dieser neuronalen Struktur oder von diesen Neuronen sorgt letztendlich dafür, dass deine Bewegung, Felix, die du machst im Alltag, ob es nun das Gehen ist, ob es eine Bewegung, ein Greifen ist, zielgerichtet ablaufen kann. Das heißt, einmal haben wir so einen Teil, der quasi wie eine Art Bewegungsbeschleunigung ist und gleichzeitig, dass die Bewegung sehr, ja, ich würde mal sagen, rund ablaufen kann, ne? Dass man mit der richtigen Geschwindigkeit nach vorne greifen kann, die Tasse, das Glas greifen kann, aufstehen kann, einen Schritt machen kann mit der passenden Armbewegung. Das wird quasi in dieser Struktur immer rückreguliert. Ich habe es mal versucht, ganz einfach zu erklären. So, und wenn die Struktur kaputt geht, funktioniert das nicht mehr. Und das erklärt im Umkehrschluss diese Kernsymptome, diese motorischen Symptome, dass die Bewegung verlangsamt wirkt, ja, dass es zu einer Muskelsteifigkeit kommt, dass es zu einem Zittern kommt, oder wir nennen das Tremor, und zwar ein sogenannter Ruhetremor, und der ist grobschlägig. Das heißt, wir reden hier von 6 bis 8 Hertz, also ne, die Hand zittert nicht so ganz schnell, sondern eher grobschlägig. So teilt man das quasi mit ein. Und es gibt eine posturale Instabilität, also Gleichgewichtsprobleme, die meistens erst etwas später auftreffen. Und dann haben wir Veränderungen der Mimik des Mundes, natürlich am Ende auch der Sprache. Auch das ist natürlich eine motorische Komponente, die mit dazu gehört. Das Schriftbild, das sich verändert, das gehört alles mit dazu. Mhm. Es gibt natürlich auch nicht motorische Symptome. Aber wir verstehen oder halten fest, okay, hier geht eine Struktur kaputt, die wichtig ist, dass der Bewegungsablauf überhaupt gut ablaufen kann. Das kann diese Rückkopplung eben nicht mehr stattfinden und es hat diese enormen Auswirkungen dann gerade eben im motorischen Kontext.
So, bisher war es also so, dass man Parkinson in der Regel erkannt hat, ja, wenn es eigentlich schon, sag mal, relativ ausgeprägt war. Also die typischen Anzeichen, du hast gerade ein paar schon genannt, dieses Zittern, dieser Tremor, Ruhezittern, ja, beispielsweise auch einseitiges Zittern an einer Hand, verlangsamte Bewegungen, man hat so den Eindruck, derjenige bewegt sich schwerfälliger. Viele Betroffene fühlen sich steif und unbeweglich. Diese Muskelsteifigkeit ist ein Thema und eben auch Gleichgewichts- und Gangstörungen. Das hast du gesagt, dieser unsichere Gang, diese kleinen Schritte, diese erhöhte Sturzgefahr. So, das sind, sagen wir mal, wenn man vor einiger Zeit noch das Thema Parkinson medizinisch hätte diagnostizieren lassen wollen, wären das erstmal so die offensichtlichsten Marker gewesen. So, jetzt, Matthias, gibt es seit einiger Zeit eben ein Umdenken und es gibt andere Marker, die man entdeckt hat oder in Studien nachgewiesen hat, die eine Parkinson-Erkrankung schon viele Jahre vorher, Experten schreiben 10 bis 20 Jahre vor dem Auftreten dieser starken Symptome, lassen sich also bereits Anzeichen erkennen, ob jemand vielleicht an Parkinson erkrankt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit oder eben nicht. Ein konkretes Thema wird der Darm sein, das schauen wir uns gleich nochmal genau an. Aber lass uns erstmal allgemein über diese Symptome sprechen, die also schon viele, viele Jahre vorher auftreten, bevor diese Zittern, verlangsamten Bewegungen, Muskelsteifigkeit und Gleichgewichtsstörungen auftreten. Was sind das für Themen?
Da bewegen wir uns quasi in einem frühen Anzeichenbereich. Ich hatte es gerade eben eingangs auch schon mal kurz mit erwähnt. Oder wir könnten es, wenn wir es von den Symptomen einteilen, auch als nicht motorische Symptome bezeichnen. Also die jetzt nicht mit dem Untergang des Hirngewebes letztendlich zu tun haben und dann eben zur Bewegungseinschränkung führen oder zur Muskelsteifigkeit. Sondern die nicht motorischen Symptome, die auch schon bekannt sind, die aber häufig früher auftreten, spielen sich unter anderem im Verdauungstrakt ab. Einmal das Thema Obstipation, also Verstopfung, spielen eine ganz entscheidende Rolle. Nochmal, das heißt nicht, jeder mit Verstopfungssymptomen hat dann automatisch die Entwicklung von Morbus Parkinson vor sich. Dann ein ganz wichtiger und entscheidender Bereich, da gehen wir gerne auch nochmal im Detail drauf ein, das ist das Thema der Geruchsstörung, also der Abnahme der Riecheigenschaften. Dann gehören Symptome mit dazu wie Veränderung des Schlafes, vor allen Dingen der Schlafarchitektur und der Schlafqualität, also sprich Veränderung der REM-Schlafphasen oder Reduktion der REM-Schlafphasen. Ne? Hier reden wir über den Teil des Schlafes, der wichtig ist für die kreative und kognitive Verarbeitung des Gehirns über den Tag, die mit eingeschränkt sind. Dann haben wir andere Bereiche, die mit dazugehören, kognitive Veränderungen, depressive Symptome, Angstzustände, die mit dazugehören und weiterreichend. Und deswegen ist auch diese Verbindung natürlich sehr interessant, wenn man sagt, okay, die Symptome treten unter Umständen schon frühzeitig auf oder auch begleitend im Rahmen der Erkrankung. Auswirkungen auf das autonome Nervensystem und quasi eine Verbindung zur autonomen Dysfunktion. Also wenn wir über Kreislauffunktionen sprechen, Schwitzen, Verdauung grundsätzlich, ne, da gehört die Obstipation, die Verstopfung auch wieder mit dazu, Blasenentleerungsthematiken. Und diese nicht motorischen Symptome können Jahre vor dem klassischen Bild, was wir eben schon beschrieben haben, also einem Tremor oder Bewegungsstörung auftreten. Und diese werden quasi wie als prodromale Zeichen schon für die Entstehung der Krankheit mit eingeordnet. Und von daher heißt es, wenn einzelne Aspekte davon austreten, nicht automatisch, dass daraus Morbus Parkinson entstehen muss. Aber sie spielen durchaus eine wichtige Rolle.
Okay, so. Das heißt, es gibt diese frühen Marker und jetzt eben neu, und das ist spannend, deswegen wollen wir heute darüber reden, gibt es eben eine starke Verbindung in den Darm. Ja, also, und ich glaube, das ist für viele, vor allem viele Laien wie mich, sehr neu. Parkinson war bisher für mich eine Erkrankung im Gehirn, im Kopf. Aber jetzt sagt die Wissenschaft, ja, das ist auch so. Aber es gibt offenbar Dinge, die im Darm schon Jahre vorher aus dem Gleichgewicht geraten, nicht mehr richtig funktionieren und die dann am Ende offenbar also auch Parkinson begünstigen oder beeinflussen können. Ja, so. Und das wollen wir jetzt mal ein bisschen besser beleuchten. Also wir haben schon hier bei den Health Nerds mehrfach über diese Darm-Hirn-Achse gesprochen, auch über die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn. Gib uns da nochmal einen Einblick. Wie müssen wir uns das vorstellen? Warum schaut die Wissenschaft plötzlich so intensiv beim Thema Parkinson auf das Thema Darmgesundheit?
Weil, und damit fängt es an, der Mechanismus, so wie ich ihn versucht habe, eben runtergebrochen, simpel zu erklären, was im Gehirn passiert. Oder wie du es eben gesagt hast, es ist doch irgendwie eine Gehirnerkrankung. Dann würden wir eigentlich sagen, okay, es ist eine neurodegenerative Erkrankung. Also eine Erkrankung im Nervensystem, die sukzessive über die Zeit hinweg ja auch schlechter wird und die Symptome quasi weiter mit zunehmen. Nochmal, wenn diese motorischen Symptome auftreten, ist schon ein Großteil der Substantia nigra zerstört worden. Und die Frage, die man sich doch automatisch stellt oder wo die Forschung natürlich mit unterwegs ist, versucht man herauszufinden, okay, was ist denn die Ursache? Warum passiert das genau in dieser Hirnstruktur? Warum nicht irgendwo anders im Gehirn? Warum überhaupt im Gehirn? Und wenn wir dann weiter zurückgehen, so neu ist die Überlegung nicht, dass der Darm hier eine Rolle spielen könnte, aber du sprichst diese Darm-Hirn-Achse an. Was war das nochmal? Es geht um eine bidirektionale Verbindung zwischen Gehirn oder zentralem Nervensystem und Darm. Und, das gehört in diese Achse eben auch mit rein, der Mikrobiota oder des Mikrobioms. Ja, wir sprechen also von einer Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse wechselwirkend in beide Richtungen. Und in beide Richtungen bedeutet, wir können uns das relativ simpel vorstellen, wenn aus dem zentralen Nervensystem ein Hirnnerv rausgeht und das sogenannte enterische, das Eingeweide oder das Darmnervensystem ansteuert, dann beeinflusst das die Beweglichkeit des Darms. Es beeinflusst wirklich die Geschwindigkeit, vielleicht auch Schmerzempfinden oder Ähnliches, was quasi auch mit wahrgenommen wird. Und die Wahrnehmung heißt ja schon wieder, okay, Information muss von dort wieder zum Gehirn gesendet werden. Mhm. Und der spannende Teil ist jetzt mit Blick auf das Mikrobiom, dass für diese Kommunikation verschiedene Signalwege möglich sind. Ja, das heißt, klar, naheliegend sind Nervenbahnen in beide Richtungen, die eine Information ansteuernd senden oder eine sensorische Information an das Gehirn zurücksenden können. Aber es gibt eben weitere Botenstoffe, Signalwege, die auch über die Blutbahn transportiert werden können oder über den Nerv oder die Nervenbahnen transportiert werden können. Und hier kommen mikrobielle Metaboliten ins Spiel. Lustigerweise haben wir erst kürzlich über einen davon gesprochen, wenn wir über Butyrat sprechen. Ja, die Buttersäure ist einer der Botenstoffe, die wichtig ist als Kommunikationsmedium für Darm, Mikrobiom, Hirn in einer unterschiedlichen Reihenfolge. So, und dann findet Kommunikation aber hier nicht endend statt, weil jetzt müsste man eigentlich sagen Mikrobiom, Darm, Hirnachse und jetzt könnte man noch erweitern Mikrobiom, Darm, Immun, Hirnachse. Weil auch das Immunsystem natürlich eine entscheidende Rolle spielt und dementsprechend Immunbotenstoffe, sogenannte Zytokine, auch in der Kommunikation einen Effekt mit ausmachen. Sondern kommen noch verschiedene andere metabolische oder hormonelle Signalwege mit hinzu. Und am Ende haben wir ein sehr komplexes Geflecht in der Kommunikation. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ohne es jetzt zu verkomplizieren und zu sagen, wir wissen es dann auch nicht hundertprozentig, wer was wie wo kommuniziert, könnte es denn sein, dass mit Blick auf Morbus Parkinson in der Früherkennung vielleicht gewisse Veränderungen im Mikrobiom sich so darstellen, dass bestimmte Signalwege nicht gut funktionieren, bestimmte Botenstoffe zu wenig produziert werden oder durch ein verändertes Mikrobiom mehr Entzündung entsteht, sodass Entzündung hochreguliert wird. Und diese Information über die Nervenbahnen an das Gehirn transportiert wird. Und dann endet eben die Entzündung nicht lokal, sondern geht unter Umständen über ins Gehirn. Oder es verändert sich etwas an Stoffwechselprozessen. Eiweiße werden nicht mehr richtig gefaltet, wo wir auch wissen, okay, bei Morbus Parkinson scheint das einer der Mechanismen zu sein, ganz spezifische Eiweißstrukturen, die sich dann ansiedeln und dann zu noch mehr Entzündung auch im zentralen Nervensystem sorgen. Und von daher ist der Ansatz, die Überlegung auf der einen Seite, die Frage, gibt es möglicherweise schon Anzeichen, die sich Jahre vor vielleicht auch schon diesen prothalmalen Symptomen entstehen, noch nicht über die motorische Ausprägung des Morbus Parkinson. Und vielleicht bildet das ja auch einen spannenden Ansatz, perspektivisch für die Therapie, präventiv vielleicht auch hier zu intervenieren.
Über welchen Zeitraum sprechen wir da? Wie weit geht das zurück?
Das ist im Moment noch schwierig zu sagen, aber diese Frühsymptome können, du hast es eben schon erwähnt, Jahre bis Jahrzehnte vor den ersten Symptomen beginnen. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass bei der Entstehung von Morbus Parkinson benannt wird, okay, wir haben ein paar genetische Faktoren, die durchaus eine Rolle spielen können. Die hat man oder hat man nicht. Ja? Und viele der Genträger heißt es noch nicht automatisch, dass man auch Morbus Parkinson bekommen muss. Das gucken wir uns gleich auch nochmal im Detail an. Also das heißt nicht unweigerlich, dass man es dann bekommt. Dann gibt es Umweltfaktoren, Toxine, Pestizide werden hier viele unterschiedliche quasi auch diskutiert. Und dann haben wir noch etwas anderes mit dazu, das Lebensalter. Ja, je älter wir werden, desto mehr verändert sich logischerweise auch unser Stoffwechsel. Und wenn unser biologisches Alter vielleicht beschleunigt zunimmt, dann verstehen wir auch, warum dann Morbus Parkinson nicht eine Erkrankung ist, die dann unbedingt junge Menschen betrifft, sondern erst im höheren Alter entstehen kann. Aber die Vorboten können allein schon anhand der Symptomatik Jahre bis Jahrzehnte vorher bestehen. Mhm. Mit Blick auf das Mikrobiom oder potenzielle Veränderungen in der Darm-Hirn-Kommunikation vielleicht auch noch viel länger und müssen vielleicht auch nicht dauerhaft mit bestehen. Aber das wird das sein, wo sich natürlich die Forschung auch dran orientieren wird.
Wie spektakulär ordnest du diese Erkenntnisse wissenschaftlich wirklich ein?
Also wissenschaftlich würde ich das als sehr spannend einordnen. Ich lasse mich hinreißen, auch in eine Richtung, also spektakulär wäre ich immer ein bisschen zurückhaltender. Aber es ist ja. auch nicht endgültig. Das ist auch wichtig zu verstehen. Also ich erwähne nochmal das Paper, auf das wir uns hier auch beziehen. Die Studie, die durchgeführt worden ist, wurde publiziert in Nature Medicine. Wir verlinken die Studie gerne nochmal mit dazu, wo quasi eine Art Mikrobiomsignatur von Parkinson-Patientinnen und Patienten im Vergleich zu gesunden Menschen, im Vergleich zu Menschen mit einem genetischen Risiko für Parkinson, aber ohne Symptome im ersten Schritt oder vor allen Dingen motorische Symptome, mit untersucht worden sind und eingeteilt worden sind. Mhm. Und die Richtung ist natürlich, das finde ich immer spannend, wenn natürlich um die Ecke gedacht wird und man auch überlegt, okay, wenn wir denn doch hier etwas vielleicht haben, vielleicht lässt sich daraus etwas ableiten. Und nicht endgültig sage ich deshalb, weil da können wir gerne reinschauen, auch im Studiendesign quasi nicht longitudinal, also über einen längeren zeitlichen Verlauf geschaut worden ist, sondern in einem Querschnitt, ne, was quasi auch wieder eine Momentaufnahme ist. Und gewisse Einordnungen man jetzt sagen könnte, okay, das ist hier in diesem Moment, wir haben da vielleicht eine gewisse Korrelation, aber noch keinen kausalen Zusammenhang. Mhm. Perspektivisch braucht es da noch mehr an Untersuchung, aber der Ansatzpunkt ist eben spannend, wenn man das Mikrobiom von Patientinnen und Patienten mit Parkinson vergleicht. Und dann diese erwähnte Gruppe, diese Risikoträger, wir reden hier von GBA1-Risikoträger, das ist also ein Gen, was ein Problem darstellt, um es vereinfacht auszudrücken, den häufig zitierten Zellreinigungsprozess, diesen Recyclingsprozess gut durchlaufen zu lassen. Ja, das ist also letztendlich ein Enzym, das nicht adäquat produziert wird, wenn man dieses Gen trägt. Und dadurch werden falsch zusammengebaute Eiweißstrukturen, die vom Körper auch selbst gebildet worden sind, nicht passend abgebaut. Die aggregieren, die lagern sich quasi an und das findet dann unter anderem im zentralen Nervensystem in dieser Substantia nigra an, was dann infolgedessen zu mehr oxidativem Stress, Energieproduktionseinschränkungen in diesen Neuronen führt und am Ende des Tages zum Absterben der Zellen und zu neuroinflammatorischen Prozessen. Und dieses Risikogen, das weiß man auch relativ klar, ist eines von unterschiedlichen Risikogenen, die existieren. Und das heißt nicht automatisch, dass das passiert. So, jetzt hat man aber diese Gruppe sich auch genauer vorgenommen, zwar eher in der Studie ein etwas kleinerer Gruppenanteil. Man hat gesagt, okay, die haben Risikogen, haben aber keinen Parkinson diagnostiziert. Und hier gucken wir uns auch das Mikrobiom an und das Ganze vergleichen wir zu einer Kontrollgruppe gesunden, ohne Risikogen und ohne Morbus Parkinson. Mhm.
So, jetzt lass uns mal ein Gedankenexperiment machen bei dieser Betrachtung. Ja. Wir drehen das jetzt einfach mal um. Also, worauf will ich hinaus? Es gibt Menschen mit einem deutlich erhöhten genetischen Risiko, die trotzdem nie Parkinson entwickeln.
Ja.
Was kann das über Umwelt, Ernährung, Lebensstil dieser Personengruppe aussagen? Also, oder anders gefragt, worauf ich hinaus will, sind Ernährung, Lebensstil, Umwelt am Ende vielleicht doch viel stärker daran beteiligt, ob ich diese Krankheit bekomme, als der genetische Code, der es quasi mir schon in die Gene gelegt hat?
Das ist gar kein Zweifel. Auf jeden Fall. Also das haben wir bei unterschiedlichen Erkrankungen. Überall finden wir Polymorphismen, wir finden Genveränderungen, Risikoträger für die potenzielle Entstehung. In den seltensten Fällen, wo man wirklich sagt, okay, wenn das vorhanden ist, dann wird diese Erkrankung auch auf jeden Fall entstehen. Es gibt ein genetisches Risiko. Und das besteht. Und wie du richtig sagst, ich kann das haben und muss mein Leben lang keinen Morbus Parkinson bekommen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und wie du es gerade beschrieben hast, ist es genau das. Umweltfaktoren, Umwelttoxine, weitere Lebensstilfaktoren, die durchaus interessant sind von Ernährungsverhalten, von Bewegungsverhalten. Und das sind die klassischen Themen, über die wir immer gesprochen haben, von Veränderung des zirkadianen Rhythmus, des Tag-Nacht-Rhythmus als wichtige Faktoren. Und zumindest mal Ernährung und Bewegung, wissen wir relativ klar, hat Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Darmmikrobioms. Das heißt, wenn ich ein Risikogen habe, könnte vielleicht auch ein Teil der präventiven Strategie sein, ohne hundertprozentig heute am Tag sagen zu können, okay, was kann ich dann spezifisch, welches Bakterium brauche ich, damit dann Parkinson nicht entsteht? So einfach ist es nicht. Aber natürlich, zumindest was die Diversität des Darmmikrobioms angeht, natürlich auch bestimmte Bakteriengruppen so mit zu unterstützen, dass wir hier erstmal keine Veränderung haben werden.
Spannend. Und ich sag mal, daraus ergibt sich natürlich die Frage, was kannst du uns als Gesundheitswissenschaftler mitgeben? Worauf sollten wir achten, wenn wir genau dieses Risiko klein halten wollen? Wenn wir also im Zweifel die Gene, die in uns schlummern zum Thema Parkinson, wenn wir die möglichst in Schach halten wollen? Also Umwelt, Ernährung, Lebensstil, hast du gerade gesagt, hat einen erheblichen Einfluss. Was sind Dinge, die wir präventiv tun sollen? Und ich wette, da gibt es jetzt keine Riesenerkenntnisse, die wir nicht schon tausendmal hier besprochen haben. Aber lass es uns trotzdem nochmal erklären. Welchen Lebensstil sollten wir alle haben, um nicht nur Parkinson, sondern auch viele andere Krankheiten, du hast es gerade gut beschrieben, im Grunde lieber in den Genen schlummern zu lassen und gar nicht zu aktivieren?
Also ganz allgemein, was wir heute auf jeden Fall schon mit festhalten können, also auf Ernährungsebene haben wir einige Faktoren, die hier durchaus eine wichtige Rolle spielen. Und ohne hundertprozentig sagen zu können, es braucht genau, hatte ich gerade schon gesagt, im Mikrobiom Bakterium XY oder bestimmten Stamm, was durchaus ein interessanter Punkt sein kann, können wir über Ernährung das durchaus mit beeinflussen. Und hier steht an oberster Stelle eine vielfältige plus faserstoffreiche Ernährungsstruktur, Architektur, ganz grundlegend. Wir haben schon mal so Zahlen mit genannt, 160 unterschiedliche Lebensmittel, die ich pro Monat verzehren sollte oder 30 unterschiedliche pflanzliche Quellen pro Woche. Das sind gute Indikatoren dafür, um die Diversität des Darmmikrobioms positiv mit zu beeinflussen. Mehr Faserstoffe bilden eine bessere Grundlage für Bakterien, dass wir sogenannte, wir hatten drüber gesprochen, Butyratbildner oder Bildner von Bakteriengruppen, die kurzkettige Fettsäuren bilden, eher hochregulieren können. Das ist eine Erkenntnis, die sich sowohl bei Parkinson-Patientinnen und Patienten als auch bei der Risikogruppe mit zeigt in der potenziellen Entwicklung, dass diese Butyratbildner reduziert sind. So, jetzt muss ich dafür nicht von außen Buttersäure zuführen, sondern kann das sehr gut über eine vielfältige, pflanzenfaserstoffreiche Ernährungsstruktur, die nicht nur 3 Wochen anhält, sondern längerfristig anhält, hier sehr gut mit unterstützen als Präventivgedanken. Logischerweise mit dabei. Und gleichzeitig können wir so ein paar Komponenten im Idealfall rausnehmen. Ultrahochverarbeitete Lebensmittel, zu hoher Zuckerkonsum, zu hohe Fettmengen auf einmal, zu hohe Energiedichte quasi in der Mahlzeit und zu häufiges Essen, was sicherlich auch ein Negativfaktor sein kann, was potenziell vielleicht auch zur Mikrobiomveränderung führen kann. Und bei Bewegung können wir es auch sagen. Regelmäßige Bewegung, auch im Alltag. Ich rede jetzt nicht von der sportlichen Aktivität. Wir haben da ja im Detail zu gesprochen. Sportarten, welche Vorteile sich daraus ergeben. Aber mir geht es vor allen Dingen um den Komplex der Alltagsbeweglichkeit, regelmäßig auch im Alltag sich zu bewegen. Plus Sport. Im Idealfall haben wir eine höhere Diversität im Darmmikrobiom, die sich dadurch mit ergeben kann. Und wir dementsprechend einen wichtigen Hebel mit dabei haben, was sich dann auch auf metabolische Gesundheit und Entzündungsreaktionen mit auswirken kann. Ja, aber wenn wir weitergehen, alles rund um Entzündungsregulation, das kann man in die Ernährungskomponenten mit einbauen oder das, was potenziell für chronisch entzündliche Prozesse führen könnte, und zwar jetzt erstmal vielleicht auch im Bereich des Verdauungstraktes oder irgendwo anders, wird auch Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem mitnehmen. Sehr wahrscheinlich. Sprich, hier könnte etwas wie Neuroinflammation beschleunigt werden. Und um das zu reduzieren, geht es quasi peripher erstmal darum, was können wir tun, um chronisch entzündliche Prozesse zu reduzieren. Da zählt vor allen Dingen viszerales Bauchfett mit dazu, was man in den Griff bekommen sollte, damit sich das nicht so sehr ansiedelt. Da haben wir jetzt auch erst kürzlich zugesprochen. Das heißt, alles rund um Verbesserung der Insulinsensitivität, moderate Bewegungsintensität, um wirklich an diese Fettreserven gut mit ranzukommen. Da gibt es Strategien und die sind, und das kann man hier ganz klar auch bei diesem genetischen Risiko mit unterstreichen, viel entscheidender für die Entstehung als ein Gen, das vorhanden ist. Das Gen ist die geladene Waffe und der Lebensstil drückt aber letztendlich mit ab über den Laufe der Zeit, dass vielleicht auch etwas wie Morbus Parkinson mit entstehen kann. Nur um das festzuhalten, Nur ungefähr 10% der Betroffenen mit diesem Risiko gehen, entwickeln bis zu ihrem 60. Lebensjahr Morbus Parkinson und etwa 19% bis zu ihrem 80. Lebensjahr. So, das heißt, die Spanne ist relativ groß, über andere Bereiche hier wirklich etwas mit beeinflussen zu können.
Matthias, spannend, wieder viel gelernt heute. Wir verlinken euch in den Shownotes zum einen die Studie, die du schon genannt hast, und auch nochmal unsere Health Nerds Episode zum Thema antientzündliche Ernährung. Auch da könnt ihr euch gute Tipps rausziehen, was wirklich unterstützend gut tut und wie ihr ja euren Körper und die Entzündungen im Körper ja im Schach haltet oder reduzieren könnt. Abschließend noch von dir nochmal eine Einschätzung, Matthias. Könnte tatsächlich also das Darmmikrobiom in Zukunft Teil einer Frühdiagnostik werden, eine Art Risikoscreening für Parkinson, oder sind wir davon noch weit weg?
Ich glaube, mit der aktuellen Datenlage sind wir noch etwas davon entfernt, weil wir quasi, das, was ich eingangs schon gesagt hatte, wir longitudinale Daten, also mehrere Messungen mit den gleichen Personen über längere Zeiträume, um diese Entwicklung festzustellen, um dann vielleicht auch aus den Datensätzen mehr Informationen zu bekommen, dass man es doch auf einzelne Biomarker vielleicht runterbrechen kann. Wir sehen jetzt hier in dieser Studie quasi auch wieder das Thema der reduzierten Butyratbildner. Da gibt es verschiedene Gruppen, die typischerweise reduziert sind. Bei Morbus Parkinson-Patienten, deren Darmmikrobiom, sehen wir 25% Veränderung der Gesamtmikroorganismen und der genetisch ausgewerteten, sequenzierten Bakterienstämme, die quasi mit untersucht worden sind, im Vergleich zu gesunden Populationen, die quasi mit herangezogen worden ist. Es ist ein super spannendes Thema, ein super spannender und wichtiger Ansatz. Hier gibt es jetzt natürlich verschiedene Theorien. Ich würde, wenn ich mir die Daten auch mit anschaue, auch nochmal das Thema nicht nur beschränken auf den Verdauungstrakt Darm, sondern auch das Thema Mundraum und Mundraummikrobiom in dem Sinne nochmal mit zu ergänzen, weil wir gerade auch in den Analysen Bakterienstämme finden, die sich typischerweise auch in der Mundraumfehlbesiedlung häufig widerspiegeln. Und hier haben wir auch quasi mit einer Eintrittspforte, und diese Eintrittspforte heißt auch wieder Kommunikation zum zentralen Nervensystem, Veränderung der Eiweiße, die produziert werden, potenzielle entzündliche Prozesse, die mit entstehen. Und von daher ist das sehr spannend und vielleicht auch unterstützend präventiv. Da sitzen wir ja sowieso häufiger an den Stellen mit an, aber präventiv ein wichtiger Aspekt mit dabei, und dann wirklich konkret Prävention für Morbus Parkinson zu betreiben oder auch früher zu erkennen und dann zu intervenieren. Aber da braucht es noch mehr Forschung in dem Bereich.
Parkinson neu zu denken bedeutet eben auch, die Erkrankung früher zu betrachten. Nicht erst dann, wenn Zittern oder Bewegungsstörungen bereits auftreten, sondern im besten Fall schon Jahre oder Jahrzehnte früher. Genau deshalb ist die Forschung rund um Darmmikrobiom, Entzündungen und die Darm-Hirn-Achse aktuell so spannend. Sie zeigt, wie eng Gehirn, Nervensystem, Immunsystem und eben unser Darm miteinander verbunden sind und dass neurodegenerative Prozesse möglicherweise viel früher beginnen, als wir dachten. Gleichzeitig wird klar, Schlaf, Bewegung, Ernährung, Entzündungsregulation und eben ein gesundes Mikrobiom könnten eine deutlich größere Rolle für die Gehirngesundheit spielen, als wir bisher angenommen haben. Und das wird wahrscheinlich sich nicht nur auf Parkinson, sondern auf viele andere neurodegenerative Probleme oder Krankheiten im Gehirn beziehen. Also, wir bleiben dran an diesem Thema. Ich bin sicher, wir haben nicht das letzte Mal dazu gesprochen. Matthias, herzlichen Dank für deine wissenschaftliche Einordnung, Expertise. Wir verlinken die Studie natürlich in den Shownotes, haben wir schon gesagt. Am Montag gibt es einen neuen Deep Dive. Leute, bis dahin, passt auf euch auf, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.